Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Computer Club 2 Audiocast in diesem Jahr. Ich begrüße alle ganz herzlich. Ich hoffe, Sie sind gut über die Weihnachtstage gekommen, reich beschenkt worden, gesund geblieben, nicht so viel zugenommen. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass das nächste Jahr beginnt, in der Hoffnung, dass es besser wird. Viel besser, weltpolitisch, Bezug auf Krisen, Bezug auf, naja. Den großen Einfluss darauf haben wir natürlich nicht. Wir können helfen, denken, tun. Ja, das wird heute ein besonderer. Ich hatte in leichtfertiger Weise angekündigt, dass ich mal darüber sprechen möchte, ob es wohl anderes Leben im Universum gibt, um es mal ein bisschen breiter zu sagen. Und was ich eigentlich gar nicht gedacht hatte, die Resonanz allein auf die Ankündigung war hoch. Ich habe unendlich viele E-Mails bekommen. Ich habe sie zwar alle gelesen, aber beantworten kann ich sie auch nicht. Also damit sind alle beantwortet. Die Thematik ist natürlich nicht direkt mit dem Computer und dem Computerclub verbunden, aber ich höre ab und zu mal bei irgendeinem Thema, das hätte ja nur nichts mit dem Computerclub zu tun. Entschuldigung, was der Computerclub ist und macht, das kann natürlich jeder sich wünschen. Aber was passiert, das machen wir. Oder zumindest im Moment, solange wie der Kollege Back noch nicht wieder dabei ist, mache ich das. Und wir haben schon früher, selbst zu Zeiten des WDR, Dinge getan und gemacht, die vielleicht nur am Rande mit Technik möglich waren, aber ohne Technik nicht möglich gewesen wären. Und unsere Bandbreite können wir nicht auf den Computer reduzieren, denn dann müssten wir heute noch über den C64 berichten und über nichts anderes. Also, der Computerclub ist ein Technikmagazin mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und die Bandbreite dessen, was wir an Beiträgen machen und besprechen, ist demzufolge unendlich groß. Ungefähr so wie das Universum selbst. Ja, heute wird es natürlich auch nicht nur irgendeine 30 Minuten Vorstellung von neuen Produkten, Informationen, Gesetzen, Verordnungen, Tendenzen, Geräten, sondern heute wird es eine freie Sendung. Wann sie endet, weiß ich nicht. Wenn sie zu Ende ist, wissen Sie es. Aber genug des Vorgeschwätzes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schon, weil ich es am Ende wahrscheinlich vergessen werde, einen guten Rutsch in das neue Jahr und alles erdenklich Gute. So, jetzt fangen wir an. Gibt es außerirdisches Leben? Naja, gleich vorweg gesagt, das weiß ich nicht. Aber wir können ja mal versuchen, uns heranzutasten. Wir haben ein Universum und diesen winzigen Teil, der sich im Moment unserem Verstand erschließt, müssen wir schon einräumen, dass er so groß ist, dass wir selbst das, was wir denken können, noch gar nicht denken können. Wir wissen nicht, wo es anfängt, wo es aufhört, weder räumlich noch zeitlich. Wir wissen, es ist da. Ob es wirklich da ist, das wissen wir noch nicht, aber zumindest bilden wir uns ein, es ist da. Gut, wenn es nun da ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, es ist ja so unendlich groß. Wir haben ja hunderte von Milliarden Planeten aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir haben zwar Jahrhunderte gedacht, nee, das gibt es nicht. Also hier unser Sonnensystem ist einzigartig, wie alles für den Menschen am Anfang einzigartig war, bis es dann entmystifiziert wurde. Und wir wissen aber heute weit über 1000 Planeten, erdähnliche Planeten, die wir schon entdeckt haben. So, jetzt die Frage, gibt es nur auf der Erde Leben oder gibt es auch auf diesem Planeten Leben? Und da gehen wir heute davon aus, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Also eine Sonne muss eine bestimmte Größe haben, bestimmte Strahlkraft haben. Ein Planet muss eine gewisse Größe haben. Der darf nicht zu groß sein, denn dann ist die Schwerkraft zu hoch. Es muss ein Gesteinsplanet sein. Wenn der schwabbelig wäre oder Gas, können wir uns nicht so wirklich vorstellen, dass da Leben existiert. Es muss auch ein Planet sein, der eine Mindestgröße hat, weil er sonst eine Atmosphäre in unserem Sinne nicht halten könnte. Dieser Planet muss seine Sonne, sein Zentralgestirn, innerhalb einer gewissen Zeit umrunden. Das heißt, er darf nicht riesig schnell durch die Gegend flitzen und auch nicht ganz, ganz langsam. Er muss sich selbst drehen. Das heißt, er muss eine eigene Rotation haben, weil wenn er das nicht hätte und es würde immer nur eine Seite beschienen, wie zum Beispiel der Merkur in unserem Sonnensystem, dann wäre die knallig heiß und die Rückseite wäre eisig kalt und an den Grenzzonen gäbe es wilde Stürme. Es ist nicht so das, was wir als Leben verstehen. Also auf der heißen Seite könnten wir nicht leben, auf der kalten könnten wir nicht leben. In den Bereichen dazwischen wäre es schwierig. Also das geht nicht. Jetzt haben wir natürlich noch etwas. Diese Drehung, die muss ja in irgendeiner Art auch stabilisiert werden. Wir auf der Erde haben wir nun das große Glück, dass wir einen Mond haben, der für unsere Erde, wahrscheinlich auch zum Großteil für das Leben auf unserer Erde verantwortlich ist. Wenn wir all diese Voraussetzungen haben, und da gibt es Wissenschaftler, die haben da die Green-Banks-Formel und lauter so ein Kram da entwickelt, also Annahmen getätigt und aufgrund dieser getätigten Annahmen versucht auszurechnen, wie viele Erden in unserem Sinne es wohl in unserem Universum geben könnte. Von 4 bis einige zigtausend sind sie gekommen. Also so groß ist der Bereich, wenn man da an den Variablen ein bisschen rumspielt. Das heißt, es gibt also Planeten, auf denen wir möglicherweise überleben könnten. Und das ist eigentlich immer die Voraussetzung gewesen. Wir sagen Leben in unserem Sinne. Leben, dazu gehört Wasser. Leben, dazu gehört Licht. Leben, dazu gehört festen Boden unter den Füßen zu haben. Und es gehören einige Grundbausteine dazu. Das heißt also, wir können davon ausgehen, mit hoher Sicherheit, dass es irgendwo auch Leben in unserem Sinne geben könnte. Wahrscheinlich sogar geben wird. Alles andere wäre genauso egozentrisch wie viele Vorstellungen der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Ich denke mal, dass in unserem Universum viel, viel, viel mehr Leben vorhanden ist, als wir uns das überhaupt heute vorstellen können oder wagen uns vorzustellen. So, wenn also jetzt wirklich diese Annahme zutreffen würde, dann müssten wir natürlich sagen, das ist ja nur Leben in unserem Sinne. Und in unserem Sinne, damit meinen wir eigentlich intelligentes Leben, so wie wir Menschen sind. Wir wissen zwar, dass Leben auch auf der Erde in für uns vollkommen unwirklichen Situationen existieren kann, in Dauerfrost, bei Hitze, in Vulkanen, in Wasser, Wasserdampf, überall da, wo wir als Menschen nicht leben könnten, existiert aber Leben. Wir können nicht ausschließen, dass sich in einer Zeit von Millionen Jahren vielleicht auch dort intelligentes Leben entwickeln würde, was ganz anders aussehe als wir. Also alles, was ich gesagt habe, beschränkt sich letztendlich darauf, dass wir irgendwo einen Planeten suchen, der wie die Erde ist, im Groben, und auf dem sich Leben in unserem Sinne entwickelt hätte. Wenn wir das also nur auf Leben in unserem Sinne beschränken, selbst dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass wir allein wären im All. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn wir also nicht allein sind im All. Ja, verdammte Hacke, warum kommen denn die Jungs nicht hierher und sagen, Tag, wir sind auch noch da? Warum konnten wir bisher überhaupt keine Spuren von anderem Leben erkennen? Ja, da müssen wir mal so ein bisschen über unsere selbstgemachte Realität nachdenken. Wir haben vor gut 100 Jahren angefangen und haben elektromagnetische Strahlung, also Radiowellen, verbreitet. Die waren ursprünglich gedacht, um Verbindungen auf der Erde herzustellen, aber die wandern natürlich auch aus dem Bereich, aus unserem direkten Bereich hinaus und breiten sich theoretisch unendlich weit aus. Die werden zwar immer dünner, also immer schwächer, aber dass sie irgendwann aufhören, ist gar nicht geplant in unserer Welt. So, die breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und wenn wir da vor 100 Jahren angefangen haben, dann sind die gerade mal 100 Lichtjahre von uns entfernt, irgendwo angekommen. Das heißt, wenn dort irgendwelche Wesen wären, die im gleichen Entwicklungsstand wie wir mindestens sind, die diese von uns verbreiteten Signale empfangen könnten, dann müssten die in diesem Bereich 100 Lichtjahre sein. Darüber hinaus sind unsere Signale noch nicht gedrungen. So, und dann könnten die vielleicht, wenn sie wollten, Lust hätten, antworten. Stellen Sie sich vor, die sind 50 Lichtjahre entfernt, bekommen irgendetwas, denken darüber nach, analysieren, versuchen unsere Sprache und unsere Kommunikationsart und unsere Modulationsarten und den ganzen Quatsch alles in irgendeiner Art nachzubilden und senden etwas zurück. Das würde wieder 50 Jahre dauern, bis das Signal bei uns ankommt. Ob wir das dann empfangen, das wissen wir nicht, weil wir müssten ja dann Antennen haben, die Signale, die nach 50 Lichtjahren, vielleicht sogar 100, so schwach sind, dass wir sie im Grunde genommen kaum noch aufnehmen könnten. Wir müssten eigentlich Antennen haben, irgendwo im Weltraum, außerhalb der Erde, außerhalb unseres Stirnnebels, und müssten dann suchen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Frequenzen, die wir als Menschen ausgestrahlt haben. Wir wissen nicht, auf welcher Frequenz die anderen antworten. Ob sie überhaupt auf einer der empfangenen Antworten wäre natürlich sinnvoll und nicht irgendwas zu nehmen, wo wir noch nichts gesendet haben. Das heißt, der Zeitfaktor, der spielt natürlich eine Rolle. Ob wir aber jetzt wirklich im Umkreis von 50 Lichtjahren intelligentes Lebewesen im gleichen Entwicklungsstand wie wir haben, das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar hundert oder tausend Jahre, bis unsere Radiowellen irgendwo angekommen sind, wo sie dann wirklich auf offene Ohren treffen werden. Das ist also die eine Geschichte, dass es innerhalb des Zeitraumes, wo wir uns nach außen hin bemerkbar gemacht haben, kaum möglich ist oder kaum wahrscheinlich ist, dass wir auf eine Zivilisation, auf Intelligenzen getroffen sind mit unseren Signalen, die bereit und willens sind, nicht nur das zu hören, aufzunehmen, zu verstärken, zu dekodieren, sondern auch darauf zu antworten. Und dann müssen wir zu dem Zeitpunkt unsere großen Lauscher, unsere großen Antennen natürlich auch in die Richtung stellen, wo die senden. Und das ist ja noch nicht der Fall, weil im Moment dreht sich unsere Erde zum Glück noch. Und die Antennen, die gucken also nur für einen kurzen Moment in jede Richtung. Und auch nicht in jede, sondern nur in bestimmte. Also diese Art der Kommunikation, da können wir noch viele Jahre warten, um überhaupt die Chance zu haben, dass wir irgendein Signal von anderen Intelligenzen empfangen. Das scheidet eigentlich aus. Denn wir sind ja im Randgebiet. Unser Sonnensystem hat sich relativ spät entwickelt. Und die anderen Zivilisationen, wenn es sie denn geben würde, hätten sich wahrscheinlich viel früher entwickelt. Die sind weit über unseren Zustand hinaus. Die werden sich nicht mehr mit dieser Art der Kommunikation unterhalten, wie wir das heute tun. Und die müssten dann wahrscheinlich aus ihrer Sicht Steinzeittrommeln oder sowas auspacken oder ihre Lagerfeuer, um damit wieder Rauchzeichen zu senden zu uns zurück. Sinngemäß natürlich. Gut, allerdings könnte man natürlich sagen, die könnten ja von sich aus auf die Idee kommen, Kontakt aufzunehmen. Naja, wenn die aber wirklich aufgrund der Entwicklungssituation unserer Technologie weit, weit, weit voraus sind, dann haben die vielleicht unseren Zustand, den wir haben, jetzt seit 100 Jahren, wo wir irgendwas empfangen können, oder sagen wir mal seit 20, 25, 30, viel früher haben wir nicht angefangen, in den Himmel hineinzuhören, dann haben die diesen aber schon vor 1000, vielleicht 1 Million Jahren erreicht gehabt und kommunizieren heute anders und vermüllen das Weltall nicht mehr auf die gleiche Art und Weise, wie wir das tun. Das heißt, deren Signale sind längst an uns vorbeigerauscht und irgendwo im Nirvana entschwunden. Deswegen hören wir von denen nichts mehr. Wenn die jetzt versuchen wollten, mit uns, mit ihren Methoden Kontakt aufzunehmen, da sind wir vielleicht technologisch noch gar nicht so weit, noch gar nicht in der Lage, das aufzunehmen, zu erkennen, noch gar nicht zu wissen, wie das eigentlich geht. Denn wir sind ja nicht großartig, doch großartig dumm. Wir haben irgendwo an den Zipfel von einem riesen Teppich an irgendeiner Ecke ein bisschen angehoben und wähnen uns schon als Krone der Schöpfung, als irgendetwas Endgültiges. Dabei haben wir gerade erstmal angefangen, überhaupt zu begreifen, was das Universum sein könnte. Eigentlich haben wir angefangen, ein Modell zu basteln, wie es funktionieren könnte, denn wie es wirklich ist und ob es wirklich ist, das ist ja noch eine andere Frage. Natürlich könnte man halt auch sagen, wenn die wirklich so weit entwickelt sind, und darum geht es eigentlich, das ist ja das Kernthema, dann hätten die ja mal zu uns kommen können, anklopfen können und sagen können, hör mal, wir sind da, wir leben schon seit 1 Milliarde Jahre oder ein paar Millionen oder sonst wo. Wir haben euch beobachtet und ihr könnt ja jetzt reden und fangt sogar an, irgendwelche Funksignale durch die Gegend zu jagen. Wir wollten mal Tag sagen. Könnten die. Wir könnten uns auch vor einen Ameisenhaufen stellen und könnten das Gleiche sagen. Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Eine Kommunikation mit solchen Wesen, die in der Lage sind, solche riesigen Entfernungen zu überbrücken, egal ob sie nun menschenähnlich sind oder ganz anders. Aber die haben mir ein Wissen angehäuft aufgrund des Alters ihrer Zivilisation, das wir gar nicht mitkönnen. Wenn wir, nehmen wir doch mal irgendwo aus der Steinzeit einen Menschen, wenn wir den heute in irgendeinen Hobbykeller stecken, wo Computer stehen und Fernsehgeräte und Telefone und Mobilfunk und Kameras und was bitteschön könnte der machen? Der hätte doch nur Angst. Er würde nichts begreifen. Nicht, weil es ihm an Verstand fehlt, sondern weil es ihm am Wissen fehlt. Weil er nicht da hineingewachsen ist. Der würde das wahrscheinlich auch in seinem ganzen Leben nicht nachholen können. Und das sind aber dann nur ein paar tausend Jahre. Stellen Sie sich vor, 1 Million Jahre Unterschied. Und was sollten diese Menschen eigentlich davon haben? Die könnten uns auch ihr Wissen nicht vermitteln. Und der Abstand von der Intelligenz von Wesen, die solche Reisen unternehmen könnten zu uns, der ist viel größer als von uns zum Beispiel zu einem Hund. Natürlich haben Hunde Intelligenz, haben Hunde Gefühle, wie viele andere Lebewesen auch. Wenn wir unserem Hund sagen, hol die Pantoffel, hol die Zeitung, wo ist das Frauchen? Alles das funktioniert. Hunde haben ja 100, 200, 300 Begriffe gelernt, oder viele können das lernen und verstehen das auch. Hunde verstehen sogar unsere Mimik. Aber nun fangen Sie doch mal an, einen Hund zu erklären, wie ein Computer funktioniert. Oder fangen Sie einfach mal an, einem Hund zu erklären, was eine Leuchtdiode ist und wo der Unterschied ist zu einer Glühlampe. Gut, eine Glühlampe kann es sich die Schnauze verbrennen oder die Nase, an der Leuchtdiode eher weniger bei kleiner Leistung. Wir haben keine Möglichkeit, irgendetwas Komplexes zu kommunizieren, sondern wir können wirklich nur einfache Sachen kommunizieren auf der Ebene des Empfängers, also des Hundes oder ein Gorilla, ein Schimpanse oder die ja auch Intelligenz in Gefühle haben, soziale Strukturen haben, die und dennoch ist es nicht möglich, diesen Wesen irgendwas beizubringen. Was haben wir für eine Möglichkeit? Wir können die beobachten. Am besten unbeobachtet beobachten, weil sonst würden wir ja ihr Verhalten ändern, wenn wir sie beobachten, wenn sie das wüssten. Wenn wir aber wissen wollen, wie sie sind, weil wir vielleicht verstehen wollen, warum sie so sind. Vielleicht daraus auch ableiten wollen, wie wir so geworden sind, wie wir sind. Ähnlichkeiten. Also das eigene Wissen erweitern. Aber dann würden wir uns vielleicht irgendwo eben verstecken. Und diese anderen hypothetischen Intelligenzen, die uns da besuchen, sagen wir ganz ehrlich, die würden doch, wenn sie sowas hätten, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und laut schreien. Gut, natürlich nicht, die haben eine andere Entwicklung und anderen Stand. Aber was tun wir denn? Die sehen uns Menschen. Vergangenes Jahr sind wieder Tausende ertrunken, weil sie geflohen sind aus Ländern, wo Krieg und Terror und Brutalität herrscht. Es sind wieder Hunderttausende in Kriegen, dass wir Menschen uns gegenseitig umbringen, aus irgendwelchen Gründen, irgendwelche Ideologien, die dahinter stecken. Glaubt ihr wirklich, dass die Leute dann kommen und sagen, hier, Tag, wir wollten mal mit euch ein bisschen. Die würden doch sagen, komm, wir beobachten das, wir können wahrscheinlich möglicherweise aus ethisch-moralischen Gründen nicht eingreifen, weil wir dann alles verändern würden, aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ich bin kein Vegetarier. Und dennoch, wenn ich nur mal 1000 Jahre in der Zukunft geboren werde und würde hier uns beobachten, wir haben Tiere, die wir züchten. Das sind ja nicht nur die Hühner. Es sind ja auch zum Beispiel Kühe. Wir gehen hin, wir zeigen unseren Kindern die Kühe, streicheln die Kühe. Das sind Wesen, die haben Gefühle, die denken, die erkennen uns, die kommunizieren mit uns. Und dann gehen wir hin und bringen sie um und fressen sie auf. Ja, sag mal, soll wirklich jemand, der 100.000 Lichtjahre entfernt hier angereist kommt, der Lebewesen, denkende, fühlende Wesen züchtet, um sie aufzufressen, sollen die wirklich mit uns Kontakt aufnehmen? Nee, hä? Nicht wirklich. Wir sind also in einer Entwicklungsphase, wo wir aus dem Raubtier heraus langsam versuchen, einen Weg zu finden. Und es gibt ja eine ganze Menge Leute, die zum Beispiel vegetarisch leben, die das aber aus der Überlegung heraus tun, dass man eben keine anderen Lebewesen töten darf. Wenn ich Hunger habe, gut, da habe ich ja auch eine moralische Berechtigung dazu. Aber dass ich die züchte, es gibt doch andere Möglichkeiten. Wir haben doch andere Möglichkeiten. Aber das ist eben eine Übergangsphase, die vielleicht noch 100, vielleicht noch 1000, vielleicht noch mehr Jahre anhält, bis wir in der Lage sind, unser Futter auf moralisch-ethische, einwandfreie Weise zu erzeugen, indem wir keine Lebewesen, fühlenden, denkenden Lebewesen eingesperrt züchten, um sie dann anschließend aufzuessen. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel andere Sachen, wo ich als Außerirdischer, der Millionen Jahre weiter ist in der Entwicklung, sagen würde, mit denen kann ich überhaupt nicht in Kontakt treten. Was würde denn passieren? Angenommen, da würde so ein Raumschiff landen, in den USA, in Russland, in Indien, in Pakistan oder irgendwo in Afrika. Das Erste wäre doch, es würden alle Militärs dahin rasen, alle Regierungen würden versuchen, Kontakt aufzunehmen, denn man wollte ja von denen etwas, man wollte ja Wissen haben. Und wenn die in irgendeiner Art Waffen hätten, wahrscheinlich würden die ohne Waffen durch die Gegend reisen, dann würden wir versuchen, daraus Nutzen zu ziehen. Man könnte als Außerirdischer doch nicht sagen, hör mal, hier, Armee, hast du irgendeine Entwicklung, egal was das ist, oder hier, Russe, hast du irgendetwas, irgendein Kraftwerk, was Hosentaschenformat hat, aber Energie für das ganze Land liefert? Das ging ja doch gar nicht. Wir würden doch damit uns selbst kaputt machen. Und das wissen natürlich die Leute, jetzt sage ich schon Leute dazu, diese Außerirdischen, die einen ganz, ganz weiten Entwicklungsweg hinter sich haben, weil sie das mit Sicherheit schon oft gesehen haben, vielleicht in der eigenen Vergangenheit erlebt haben. Die wissen, dass man niemandem irgendeinen Vorteil geben kann, dass ich so schlimm wie wir sind, so schlimm wie wir leben, dass ich unser Leben aber selbst entwickeln muss, dass unser Leben selbst einen Weg finden muss, entweder in den Untergang oder in eine Zukunft, in der wir dann verträglich sind mit den anderen, die schon da sind, möglicherweise schon da sind. Ob die uns besuchen, ich gehe mal davon aus. Denn wenn solche Existenzen, solche Außerirdischen, tatsächlich so viel Wissen und Erfahrung und Vorsprung haben vor uns, dann werden sich natürlich auch unser Sonnensystem und unseren Planeten angesehen haben. Es gibt ja sehr viele Hinweise, die man nicht wegdiskutieren kann, dass es irgendwelche Arten von Flugkörpern gibt, die gesehen wurden. Und man kann, wie zum Beispiel nur in Belgien, diese hunderte Augenzeugen von solchen Flugkörpern, die kann man nicht einfach alle als Spinner abtun. Das geht nicht. Sicherlich gibt es einige, auch das ist menschlich, die sich versuchen dadurch hervorzutun, dass sie vorgeben, irgendetwas gesehen zu haben. Aber das ist eben normal, das ist eben menschlich. Aber es gibt genügend Hinweise, dass es irgendetwas gibt, was möglicherweise auf Besuche Außerirdischer zurückzuführen ist. Dass die vielleicht früher irgendwann einmal irgendwo gelandet sind auf der Erde, vielleicht sogar Kontakt hatten mit frühen Menschen. Man kann es nicht ausschließen. Es gibt überall Hinweise. Nur im Nachhinein da eine Deutung hineinzubringen in alte Schriften ist sehr, sehr schwierig. Ich habe mal eine Zeit lang so Sachen von Nostradamus gelesen. Der hat ja auch alles vorhergesagt, aber erst im Nachhinein hat man verstanden, was er vorhergesagt hat. Weil erst nachdem etwas passiert war, hat man versucht, das, was er vorhergesagt hatte, so zu interpretieren, dass das, was passiert ist, in irgendeiner Art dann Sinn ergab in seinen alten Versen. Und so ist es sicherlich auch hier. Also möglicherweise ja, aber ich glaube viel eher, sie halten Abstand von unserem Ameisenhaufen mörderischen, moralisch total verkommenen, ethisch verwahrlosten Menschenhaufen, der wir sind, und sagen, warten wir doch nochmal eine Million Jahre, vielleicht wird ja da irgendwas Richtiges draus. Dass sie uns beobachten, wenn es sie denn gibt, das ist klar, tun wir auch. Wir beobachten ja auch anderes Leben auf unserer Erde. Das heißt, sie besuchen uns. Aber wie können sie uns denn besuchen? Wir haben ja kluge Menschen auf unserer Erde und auch gehabt, wie zum Beispiel Einstein. Und die Lichtgeschwindigkeit, die knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde im absoluten Vakuum beträgt, die ist ja nach der geltenden physikalischen Lehre nicht zu überschreiten. Wenn ich das wirklich wollte und ich würde ein Raumschiff auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen wollen, da geht es nicht mehr weiter, aus verschiedenen Gründen, weil ich würde so viel Energie dafür brauchen, so viel gibt es im ganzen Universum nicht. Das geht also einfach aus dem Grunde nicht. Und ja, jetzt überlegt man sich, wenn wir wirklich, und jetzt gehe ich mal von Beschleunigungen und Abbremsphasen gar nicht mehr aus, wenn ich wirklich hier auf der Erde starten könnte, sofort auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, unseren nächsten Sonnensystem, da haben wir dann, sind wir dann über vier Jahre unterwegs. Und bis wir zurückkommen auch. Also selbst das, uns Menschen ist es gar nicht möglich. Wir wären da tausende von Jahren unterwegs. Das heißt, wir müssten Generationsraumschiff haben mit Gärten und sonst was. Dass es sowas vielleicht mal geben wird, okay. Aber was für einen Sinn macht denn das, wenn ich da 50.000 Jahre durch den Weltraum fliege, wenn der ganze Müll so lange hält, den wir hier produziert haben, und kommt zurück und die auf der Erde sagen, ja, Junge, was soll der Scheiß? Wir waren schon längst ein paar Mal da, weil wir andere Technologien haben. Gut, aber zurück. Wenn also Lichtgeschwindigkeit die Grenze ist, dann würden ja solche Besuche gar nicht möglich sein. Denn wie soll ich denn 50.000 Lichtjahre oder sowas überwinden innerhalb einer annehmbaren Zeit? Und selbst wenn das ein Abenteuer ist, wenn dann eine Großfamilie sich immer weiter vermehrt auf dem Flug und zurückkommt, aber wen interessiert denn das dann noch, wenn die dann wieder zurück sind? Das sind lebende Geschichtsbücher, aber aktuelle Informationen sind nicht da. Also das kann es nicht sein. Natürlich haben wir auch ein anderes Problem mit der Kommunikation. Auch unsere Radiowellen sind ja von der gleichen Natur wie auch Licht. Das heißt, Licht ist eine Teilmenge unserer Radiowellen, unseres gesamten Spektrums der elektromagnetischen Wellen. Auch das geht nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn da ein Raumschiff unterwegs ist und er sendet seine Signale zurück und das Raumschiff ist eben dann 5 Lichtjahre entfernt, dann braucht das Signal eben bis zur Erde 5 Jahre. Und dann überlegen wir uns eine Antwort und funken zurück und dann kriegen die nach 10 Jahren eine Antwort. Also auch das macht keinen Sinn. Diese Begrenzung durch unseren Raum, durch, ich sag mal, die Einstein-Grenze, die uns aufgrund der maximal denkbaren Geschwindigkeit in dieser Einstein-Grenze beschränkt, würde ja auch für andere gelten. Wenn sie aber nun doch bei uns sind, müssen sie eine Möglichkeit gefunden haben, ohne die Gesetze der Physik zu verletzen, schneller ihre Signale irgendwohin zu senden und auch schneller zu reißen. Und da gibt es ein paar Ansätze, die sehr, sehr interessant sind. Und zwar die quantenphysikalische Verschränkung oder wird auch Quantenkorrelation genannt. Und das liegt dann vor, wenn mehrere Teilchen unabhängig voneinander ihren Zustand ändern. Wenn ich also verschränkte Teilchen habe, nehmen wir Photonen zum Beispiel, dann sind die auf irgendeine für uns heute unerklärliche Art und Weise miteinander verbunden. Wenn ich die, es gibt genügend Experimente dafür, 140 Kilometer Entfernung, das eine dieser Photonen habe und am anderen Ende das andere. Das geht also über Lichtwellenleiter oder einfach durch den freien Raum. Und ich betrachte eins dieser Teilchen, versuche den Zustand herauszubekommen, nimmt instantan das andere Teilchen den gleichen Zustand an. Wir können zwar nicht vorhersagen, welchen Zustand, aber es nimmt den gleichen Zustand an. Albert Einstein hat damals von einer spukhaften Fernwirkung gesprochen. Er hat es dann später wieder verworfen und hat es dann wieder. Da muss man wirklich sagen, da fehlt uns noch das meiste an Verstand und das meiste an Vorstellung. Wir wissen, dass es so etwas gibt. Es ist mittlerweile auch Physikern gelungen, in Wien und in Kopenhagen, das sind Hochburgen der Forschung in diesem Bereich, dass man mehrere Atome verschränkt hat miteinander und in der Lage war, festzustellen, dass es nicht nur bei 2 Teilchen ist, sondern auch bei mehreren Teilchen, dass die dann sofort ihren Zustand ändern. Und die Frage ist dann natürlich, was heißt sofort? Wie es funktioniert? Wie die miteinander verbunden sind? Das kann noch keiner sagen. Aber was heißt sofort? Nun, bei vielen Experimenten hat man letztendlich herausbekommen, dass wir ein Problem haben, festzustellen, wie schnell diese Kommunikation zwischen den Teilchen stattfindet. Man kann natürlich spinnen und sagen, das passiert ohne jeden Zeitverlust. Da muss man erstmal über Zeit sprechen. Aber mit unseren Methoden, Messmethoden, Sensoren, war es möglich festzustellen, dass die langsamste Geschwindigkeit, dass diese Teilchen miteinander, sagen wir mal, kommunizieren, wie ihr Zustand ist, irgendwo bei einem Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit liegt. Je nachdem, welche Forschergruppe da dran ist, einige sprechen von tausendfacher Lichtgeschwindigkeit, ist die langsamste Geschwindigkeit. Das heißt nicht, dass das die exakte Geschwindigkeit ist, mit der diese Zustände untereinander ausgetauscht werden, sondern das, was unsere Messmethoden hergeben, muss also die über dem Faktor 1000 der Lichtgeschwindigkeit liegen. Viele Physiker gehen heute davon aus und versuchen zu beweisen, dass es überhaupt keine Geschwindigkeit ist, sondern dass sie tatsächlich direkt, unmittelbar miteinander verbunden sind. Das wird natürlich noch einige Zeit dauern. So, jetzt könnte man sagen, Mensch, wenn es ja nun so etwas gibt, dann klopfe ich an das eine Teilchen bei mir zu Hause an und auf dem Mars wo dann normal die Funkwellen nach 20 Minuten vielleicht irgendwo aufschlagen, würde dieses Verhalten auch sofort sich ändern. Ja, ist ja so. Nur, das Problem ist, dass wir auf diese Art und Weise keine Informationen übertragen können, oder ich sag mal einschränkenderweise konnten. Denn mittlerweile gibt es ganz interessante Experimente, die auf Umwegen doch zulassen, dass wir Informationen übertragen. Weil wenn wir ein Teil, eins dieser verschränkten Teilchen messen, wissen wir nicht, was es jetzt für einen Zustand annimmt. Dann wissen wir natürlich auch nicht, was das andere für einen Zustand annimmt. Zwar den gleichen, aber es ist für uns immer noch nicht nachvollziehbar. Wir können nicht sagen, du hast jetzt den Spin oder geht nicht. Also das ist noch ein bisschen weit weg, obwohl, wie gesagt, es gibt Ansätze, dass man so etwas in dieser Art, sagen wir mal, vielleicht künftig nutzen könnte, um damit eine Kommunikation aufzubauen. Es ist aber noch weit weg. Es ist noch nicht so, dass wir sagen können, in 10, in 15, in 100 Jahren, geht nicht, sondern es könnte sein. Also es zeigt sich da etwas, was außerhalb unseres normalen Einstein-Kontinuums möglicherweise miteinander verbunden ist. Wenn wir so etwas umsetzen wollten, dieses Wissen, und um uns damit irgendwohin zu transportieren, das ist noch so weit weg, da können wir noch gar nicht darüber nachdenken. Aber es gibt ja diesen berühmten Warp-Antrieb, der immer wieder in einigen Science-Fiction-Filmen oder Romanen angesprochen wird. Was hat es denn damit auf sich? Nun, sowas ist auch denkbar. Ja, Raum und Zeit sind ja nun ziemlich miteinander verknüpft und wir wissen es ja auch, dass wir in einem Schwerefeld, also zum Beispiel auf der Erde und in einem Satelliten, in einem Navigationssatelliten, dass die Zeiten dort unterschiedlich schnell ablaufen. Und wenn wir also jetzt in einem Raumschiff vor uns ein riesiges Schwerefeld erzeugen würden und hinter uns das entspannen würden, dann hätten wir so etwas. Wir würden den Raum krümmen, könnten durch diesen gekrümmten Raum quasi schneller durchfliegen. In der gleichen Zeit würden wir aber die größere Strecke zurücklegen. Effekt ist von außen Überlichtgeschwindigkeit. Obwohl wir nur den Raum verändert haben und damit, wie soll ich denn sagen, nehmen Sie einen Schwamm. Wenn eine Ameise, da haben wir sie wieder, über diesen Schwamm drüber krabbelt, da braucht ihr eine gewisse Zeit. Es geht irgendwo nicht schneller. Wenn Sie jetzt als Mensch diesen Schwamm ganz eng zusammendrücken und lassen die Ameise drüber und hinter der Ameise lassen Sie wieder auseinander gehen, dann hat die gleiche Strecke zurückgelegt und ist aber doch schneller gewesen, als sie sein konnte. Eine andere Ameise irgendwo würde sich wundern, würde sagen, verdammte Hacke, mein Ameisen-Einstein hat er gesagt, das geht gar nicht und doch geht es. Also, das ist eine Möglichkeit, wie man sowas machen kann. Nur, so toll wie das ist, aber was sollen wir denn damit? Sei doch mal ganz ehrlich, einmal brauchen wir irrsinnig viel Energie und dann können wir theoretisch maximal zehnfache Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das ist das, was die Physiker sich heute dazu ausgedacht haben. Gut, dann sind wir zehnmal so schnell. Da haben wir also 50.000 Lichtjahre entfernt, irgendeinen Planeten, da wollen wir hin, wollen da die Jungs und Mädels besuchen und mit denen mal zünftig feiern. So, und da brauchen wir eben keine 50.000 Jahre, nur 5.000 Jahre. Ja, wie blöde ist das denn? Also, das ist sicherlich ein Schritt, um irgendwo, ja, einen Zwischenschritt irgendwo schneller hinzukommen, aber das ist nicht die endgültige Lösung. Die endgültige Lösung, ich weiß sie nicht. Ich kann es nicht sagen. Wobei, ja, es drängt sich mir da etwas auf. Wir haben doch Fernsehen. Sie gucken doch auch Computer Club 2. Sie sind im Studio dabei. Sie sehen das, was die Kameras zeigen, was im Bildschnitt an Signal rausgegeben wird. Sie kennen das. Sie kennen das Hintergrundbild. Sie Stühle, den Tisch, meinen Basteltisch. Diese weißen Stehtische, die zwei kleinen, den großen, das kennen sie alles. Aber sie sind doch gar nicht da gewesen. Wenn wir jetzt 3D-Fernsehen, was ja vorhersehbar gescheitert ist, weiterentwickeln, sodass wir keine irgendwelchen monströsen Brillen mehr brauchen, uns irgendwo abschotten müssen, sondern dass wir das frei sehen können. Wenn wir vielleicht sogar irgendwann eine Art holographisches Fernsehen haben, das heißt, dass in einem Raum bei mir zu Hause so das Studio holographisch projiziert würde und wir könnten da durchgehen. Wenn wir dann sogar in der Lage wären, das ist vor 2 Jahren mal durch die Presse gegangen, im Moment wird es sehr, sehr unter dem Deckel der Geheimhaltung weiterentwickelt, dass wir fühlen könnten. Das heißt, da wurden mit Ultraschall, gezielten Ultraschallstrahlern Druck erzeugt auf der Hand. Die haben also tatsächlich dann ein Gefühl von fallenden Regentropfen erzeugt oder einen Händedruck. Das war alles sehr unvollkommen, alles, was ich gelesen habe. Aber man konnte im Grunde genommen Sinneseindrücke auf den Menschen projizieren, auf die Haut. Es war also der Anfang einer gewissen Haptik da. Jetzt stellen Sie sich vor, auch diese Entwicklung würde weitergehen oder andere, die besser sind als diese. Und Sie könnten dann virtuell bei sich zu Hause durch das Studio gehen, Tische anfassen und so weiter. Ich habe da letztens diese kleine Japan-Kamera vorgestellt, die in die Hand nehmen, gucken, machen, tun. Das wäre doch einfach nur genial. Müssten Sie dann noch nach Düsseldorf reisen, in 5 Staus stehen, vor allen Dingen um Köln herum, weil die Planer das alles gewusst haben, aber die Politiker haben es nicht umgesetzt. Müssten Sie sich das denn alles noch antun, keinen Parkplatz finden und durch den Regen laufen? Oder könnten Sie nicht besser zu Hause bleiben und holen sich quasi das Studio zu sich nach Hause? Und können sogar da drin rumlaufen und möglicherweise sogar Gegenstände ansehen, weil die künftigen Rechner dann eben gestatten, dass sie eine eigene Realität aufbauen, dass sie und 1000 andere gleichzeitig die Kamera in die Hand nehmen können, so bewegen, so drehen, wie auch immer sie wollen, ohne dass das die wirkliche, sagen wir mal, im Studio in irgendeiner Art beeinflussen würde. Das sind Dinge, die, sagen wir mal, in greifbare Nähe gerückt sind, die irgendwann Realität werden könnten. Wenn wir die Übertragungskapazitäten hätten, um so etwas, so ein gefühltes Sinn-Hör-Fühl-Bild zu übertragen, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Dann könnten wir auch nach Afrika gehen, auf Löwenjagd. Wir würden ja keine Löwen töten, sondern nur irgendein Bild. Wir könnten auch nicht angefallen, überfallen werden. Wir hätten eine künstliche Realität innerhalb unserer Realität, die ja für mich auch künstlich ist. Aber okay, die würden wir schaffen. Wenn es uns dann noch gelingen würde, unsere Fernortung zu verbessern, man muss sich mal überlegen, wir sind ja heute in der Lage, über Lichtjahre hinweg zu erkennen, ob in einem Sonnensystem Planeten sind, auf verschiedene Art und Weise. Einmal dadurch, dass die Sonne letztendlich ein bisschen eiert, sagen wir mal, weil ein Planet, der zerrt ja da dran. Das ist genauso, als wenn Sie Ihrem kleinen Kind die Hand geben und sie drehen sich beide im Kreis um einen Mittelpunkt. Das eiert ja auch, weil sie eine größere Masse haben. Aber die kleine Masse zieht sie ja ein bisschen weg. Und die kleine Masse des Planeten zieht auch die Sonne irgendwo ein bisschen da zur Seite. Und das kann man über Frequenzverschiebung machen. Oder wenn der Planet davor vorbeifliegt, dann wird es eben ein Bruchteil dunkler, weil der nimmt ja die Energie auf, versperrt dem Licht im Weg. Wir können auf solche Entfernungen auch feststellen, ob da Atmosphäre ist und wie und was. Wenn man diese Sachen, die ja vor 50 Jahren nicht denkbar waren, wenn man die weiter verfeinern, vielleicht können wir ja auch ein quasi Live-Abbild von dort bekommen und das in diese künstliche Realität reinpacken. Wir könnten dann jeder von uns über den Mars laufen, hätten zwar hier unsere Erdatmosphäre und unsere Erdschwerkraft, und könnten aber einfach darüber laufen. Eine fantastische Idee eigentlich. Eine Idee, die viel realer ist, als dahin zu fliegen. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit der Quantenverschränkung oder der Quantenkorrelation, wenn wir die in den Griff bekommen, wenn die wirklich so funktioniert, dass wir instantan solche Informationen, egal aus welcher Entfernung des Universums, bei uns hätten und könnten uns quasi in dieses Abbild einer fernen Realität hineinbegeben. Auch das gibt es ja in Science-Fiction-Filmen, dass man da so künstliche Realitäten erschafft. Hier geht es ja eigentlich darum, muss man eigentlich irgendwo hinfliegen, wobei Fliegen der falsche Ausdruck ist, hinreisen zu fremden Sonnensystem, oder könnten wir das vielleicht nicht viel bequemer von hier aus machen? Und wenn wir dann noch fernwirken könnten und wirklich etwas an dem Ort, den wir nachgebildet haben bei uns, verändern könnten, dann haben wir das ja eigentlich alles, oder? Dann brauchen wir ja gar nicht irgendwo hinzufliegen. Wobei, irgendwie ist das ja immer noch ein Reiz. Ob das irgendwann, wenn man sich da hineindenkt, hineinfühlt, wirklich so sein könnte, dass man sagt, okay, ich gucke mir morgen mal im Andromeda das System, was weiß ich wie, an. Die haben da irgendwo einen Planeten und auf dem Mond von diesem Planeten, da ist irgendein besonderes Material oder so. Innerhalb von Sekunden habe ich diese Realität bei mir zu Hause aufgebaut und kann da auf diesem Mond rumlaufen. Ist es nicht um ein Vielfaches besser? Und das ist aber der Weg, wo wir möglicherweise hingehen könnten. Unsere Körperlichkeit, dass unser Körper wirklich irgendwo sein muss, muss nicht sein. So, das musste jetzt sein. Also, es sind viele Möglichkeiten denkbar, wie wir herauskommen aus diesem Einstein-Kontinuum, um schneller zu sein als das Licht, um tatsächlich aktuell quasi irgendwo zu sein, obwohl wir da nicht sind. Die Realität, unsere Realität, die würde ja dann ja irgendwie erweitert. Oder gliedern wir der nur eine andere an? Denn was ist denn real? Was wir sehen? Fangen wir mal einfach mal an. Sie kennen das sicher, dass irgendjemand sagt, guck mal da drüben, andere Straßenseite. Oder guck mal da hinten am Waldrand. Guck mal dahin. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Sie gar nicht dahin gucken können? Sondern Sie richten nur Ihre Sensoren für einen bestimmten Wellenbereich in der elektromagnetischen Strahlung auf den angegebenen Punkt und empfangen von da in ihren Sensoren direkt die Wellen, sortieren die nach Wellenlänge durch ihre Zäpfchen und Stäbchen und das Gehirn bastelt ein Bild daraus. Sie können nicht irgendwo hingucken. Sie können nur aus irgendeiner Richtung etwas empfangen, so wie ein Spiegelteleskop, was in irgendeine Richtung gedreht wird. Das guckt dann eben auch dahin. Aber das empfängt auch nur. Wir sind in unserem Körper gefangen. Und das, was wir draußen haben, was scheinbar real ist, das ist nur das, was wir als Modell geschaffen haben und wir weitergeben an unsere Kinder und Schüler und Studenten, damit wir auf einer Ebene kommunizieren können, damit wir in der Lage sind, etwas, na, sagen wir mal, als Diskussionsgrundlage zu nehmen, damit wir irgendeinen festen Boden unter den Füßen haben. Real und Realität, das sind Scheinwelten, das ist mehr als trügerisch, denn real in unserem Sinne ist nur unsere Einbildung. Wie die Welt wirklich aussieht und ob sie aussieht oder ob es sie wirklich gibt, oder ob es nur wirklich das Modell ist, was wir uns in ein paar tausend Jahren in unserer Vorstellung erarbeitet haben. Das wird nie jemand feststellen können, weil diese Realität gibt es nicht. Das, was wir sehen, die Farben, die Geräte, unsere Autos, unsere Welt, unsere Bäume, das gibt es alles so nicht. Sondern das ist einfach nur eine Interpretation, damit wir weiter an diesen Modellen arbeiten können, verfeinern können und damit wir eine erweiterte Realität schaffen können. Und alles das, wonach wir forschen, wird früher oder später in diese Realität, in dieses Regelwerk eingegliedert werden. Also machen Sie keine großen Gedanken darum. Real ist nichts außer unserer Vorstellung. Wenn wir die gleiche Vorstellung haben, dann haben wir eine Realität. Die hat aber nichts mit dem zu tun, was wirklich ist. So, kommen wir mal wieder auf den Anfang zurück. Also, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich mehr, viel mehr Leben, intelligentes Leben im Universum gibt, als wir uns vorstellen können. Dass es viel mehr anderes Leben gibt, als wir uns denken. Dass es viel mehr gibt als unsere Intelligenz oder unseren Verstand. Denn wir meinen immer, Intelligenz ist alles. Nein, nein. Das ist nur das, was wir haben und denken. Aber es kann ja etwas ganz anderes geben. Da, weil unsere Welt ja nicht real ist, können sich ja Strukturen bilden, die wir uns nicht vorstellen können. Weil wir noch zu klein und noch zu dumm sind. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahinter. Aber wenn wir nun tatsächlich, ja, sagen wir mal, als Menschen irgendwann untergehen würden. Das heißt, wir hätten dann, wenn es keine Außerirdischen gäbe, wenn es kein außerirdisches Leben gäbe, wir hätten dann ein lebloses, für unsere Begriffe fast unendliches Universum. Macht das Sinn? Jetzt könnte ich vielleicht noch sagen, naja, warum nicht? Aber jetzt kommt ja noch was dazu. Wir haben eben über Realität gesprochen. Aber dann gibt es die Realität ja nicht mehr. Denn die existiert nur in unseren Köpfen. Das heißt also, dann gäbe es keine Sonnen, keine Sterne, gar nichts mehr, weil wir ja nicht mehr da sind, die das als solches interpretieren. Dann gäbe es das Universum nicht mehr. Das lässt eigentlich nur zwei Deutungen zu. Entweder diese unendliche Verschwendung, diese unendlich viele Planeten und Sonnensysteme herzustellen, zu basteln, irgendwo an den Himmel zu hängen, nur für uns Menschen, ist eine Egozentrik, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und es gibt ganz viele andere Leben, die in dieser oder einer ihrer angepassten Realität existieren. Oder das ist wirklich alles nur eine Vorstellung. Denn wenn wir weg sind und uns das Universum nicht mehr vorstellen können, was wir als unsere Realität geschaffen haben, dann wäre diese Realität nicht mehr da. Demzufolge wäre unser Universum nicht mehr da. Ja, ich glaube, jetzt reicht es, oder? Sie wollten es ja so. Sie sind selbst dran schuld. Wir sollten eins vielleicht mitnehmen. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Leben im Universum geben. Wenn sich das so weit entwickelt hat, dass es uns besuchen kann, was ja auch recht wahrscheinlich ist, dass es schon so passiert ist, dann muss es eine gemeinsame Leistung erbracht haben. Wir Menschen haben es gerade mal geschafft, eine Raumstation zu schaffen, eine internationale. Aber auf der Erde schlagen wir uns noch die Köpfe ein, bekriegen uns, beklauen uns, was weiß ich, Sie wissen, was ich meine. Das geht nicht. Wenn wir zum Mars wollen oder noch weiter fliegen wollen im Einsteinraum, und dann bedeutet das einen derartigen finanziellen, also wirtschaftlichen und technischen Aufwand. Wir müssen alle unsere Kräfte bündeln. Alle unsere Ingenieure müssen zusammenarbeiten über Grenzen, nationale Grenzen hinweg. Wir müssen als Menschheit aufhören, uns zu bekriegen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, wenn wir ins Universum wollen. Und wenn wir es schaffen, friedlich zu werden, egal wie wir diese Gene verändern, entweder natürlich verändern lassen oder wir kriegen eine Pille, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen. Erst dann werden wir genügend Ressourcen haben, um tatsächlich weit weg in das Universum zu fliegen. Egal wie. Wir werden dann wahrscheinlich auch keine Waffen mehr mitnehmen, weil das eine Abart ist, die von den Tieren kommt mit ihren Krallen und Zähnen und das ist ja eine Verlängerung unserer Waffen, dieser ehemaligen Angriffs- und Verteidigungswerkzeuge aus dem tierischen Bereich. Und wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, Außerirdische müssen ja, wenn sie zu uns kommen wollen, genau die gleiche Entwicklung hinter sich gebracht haben. Da muss man sagen, hab keine Angst, wenn die kommen, die sind so weit entwickelt, die fressen keine Kühe mehr, die sie vorher angeguckt haben, in die Augen geguckt haben und gestreichelt haben. Und die bringen auch keine Menschen mehr um. Wer das denkt, der hat ein ziemlich verschrobenes Weltbild. Denn nur die Intelligenz, nur das Lebewesen, was diesen Zustand überwunden hat, nur das kann die Leistung erbringen, das Universum zu bereisen und zu besuchen. Ich sage nicht erobern. Das wird dann nicht mehr nötig sein. Denken Sie mal darüber nach. Wir haben ja jetzt ein paar Tage, wo sich das vielleicht auch zweimal anhören können. Ich habe nicht die Weisheit mit Heugabeln gefressen. Nee, da wäre ja auch alles durchgefallen, also mit großen Löffeln. Es sind nur Gedanken, die ich seit 60 Jahren denke, immer wieder und immer wieder. Und diese Gedanken, die sind bestimmt nicht alle richtig, aber sie sind auch nicht alle falsch. Ich möchte eigentlich nur auf zwei Punkte hinweisen. Außerirdische, meiner Meinung nach, ja. Besuch bei uns, ja. Kommunikation mit solchen Typen, wie wir auf der Erde haben, nein. Kann nur schief gehen. Und friedlich, weil sie in einer Entwicklungsstufe sind, die sie anders gar nicht erreicht hätten. Also sind sie frohen Mutes, denn es kommt keiner, es wird uns keiner guten Tag sagen. Wir müssen uns selbst entwickeln. Helfen Sie mit, unsere Welt, unser Zusammensein, unsere Kommunikation weiter aufzubauen. Und dazu gibt es viele interessante Überlegungen, auch zu den von mir so gehassten sozialen Netzwerken, dass die der Weg in die Zukunft sind und viele andere Sachen. Aber mal sehen, wenn ich wieder Lust habe, über so ein Thema zu sprechen, über soziale Netzwerke, über Daten, Datenaustausch, Datenabfrage, Datensicherheit, persönliche Sicherheit, persönliche Einschränkung. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt, den wir gehen müssen. Und wir haben ihn angefangen, gegen den Widerstand vieler, auch gegen meinen. Aber wir müssen ihn weitergehen. Aber wie wir ihn weitergehen können und was wir damit erreichen können, darüber sollten wir auch mal nachdenken. Mal sehen, wenn ich Lust habe und wenn Sie Lust haben, dann mache ich das bei Gelegenheit mal wieder. Aber für heute mache ich erstmal Schluss bei dieser Gelegenheit. Ich wünsche Ihnen nochmal, ich habe es am Anfang zwar gesagt, alles Gute für das neue Jahr. Nur den Daumen nach oben und sage Ihnen, immer ein Bit übrig behalten, auch im nächsten Jahr. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.